Ist es nicht faszinierend, sich vorzustellen, dass in diesem Moment und verteilt über den ganzen Tag in Hunderten und Tausenden und Abertausenden von Gemeinden auf der ganzen Welt eine Botschaft aus Gottes Wort weitergegeben wird? Und welche das wohl sein kann und sein wird? So auch in Bern, in der Schweiz. Und von da bringen wir natürlich auch ganz liebe Grüße mit von den Geschwistern an euch alle. Mir ist aufgefallen, dass die Namen unserer Städte sich nur um 2 Buchstaben unterscheiden. Habt ihr das gewusst? 2 Buchstaben bei euch wegnehmen, bei uns dazu und dann heißen die Gemeinden gleich. Genau. Von daher, wir müssen ja gute Beziehungen haben. Und deshalb auch die lieben Grüße. Es gibt auf der Welt viele Bücher. Das habt ihr gewusst. Aber ein spezielles habe ich euch mitgebracht. So. Fast, hä? Jetzt. Besser. Und ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Das ist ein Familienbüchlein. Schweizer Eigenheit, keine Ahnung. In diesem Büchlein, wirklich im papierenes Büchlein, steht drin, wer zu meiner Familie gehört. Stammbuch. Stammbuch nennen das bei euch. Gut. Also, ich bin, es ist ein klein, aber ich bin verheiratet mit einer Karin Kündig, geborene Springer. Und dann steht da auch drin, ganz wichtig, auf der nächsten Seite dann unsere Kinder. Ja, Alicia, Grace Kündig, Melody Faith Kündig. Und eine fehlt. Oh, Moment. Es kann ein Fehler geschehen sein. Natürlich Liliana Kündig steht auch drin. Wäre schade, wenn die in meiner Familie, in meinem Familienbuch fehlen würde. Kann ja nicht sein. Also es ist ein spezielles Buch und das habe ich tatsächlich zu Hause und auf das passe ich gut auf und da steht drin, wer zu meiner Familie gehört. Das hat einen gewissen Wert für mich und für meine Familie. Aber es gibt ein Buch auf der Welt, das ist noch viel wertvoller als dieses Buch und viel einzigartiger als dieses Ding da. Es ist ein sagenumworbenes und geheimnisumwittertes Buch. Im Besitz eines mächtigen Königs. Ein Buch älter als die Erde. Und es wird auch noch existieren, wenn die Erde vergeht. Kein Mensch hat es je gesehen, geschweige denn gelesen. Und doch hat es einen großen Einfluss auf unser Leben, auf uns als Menschen. Weil dieses Buch ist das Buch des Lebens, welches Jesus gehört. Kennt ihr dieses Buch? Ja, er selbst hat davon gesprochen und wir werden auch gleich dann in Lukas 10 davon lesen, was Jesus über das Buch des Lebens gesagt hat. Aber nicht nur er, auch Mose hat es gekannt und hat darüber gesprochen. Paulus ebenso. Am Ende der Zeit wird es geöffnet werden. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen auf eine Schatzsuche und wir werden diesem Buch auf die Spur gehen, das wertvollste Buch der Geschichte. Doch welchen Wert hat dieses Buch für dich und für mich heute in unserem Leben als Christen und welche Bedeutung? Also wir beginnen am Ende der Zeit und gehen rückwärts in der Zeit. Das kann man mit Gottes Wort. Und wir lesen zuerst eine Stelle in der Offenbarung. Offenbarung 21 und ich lese den Vers 27 ganz am Ende der Geschichte. Eine neue Schöpfung kommt, eine neue Stadt kommt. Und da steht in Offenbarung 21, 27. In diese Stadt wird nie etwas Unreines kommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt ist, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur der, der im Lebensbuch des Lammes eingetragen ist. Dieses Buch hat also eine riesige Bedeutung, denn es sichert den Zugang zur himmlischen Stadt. Ich weiß nicht, ob man ein Bild dieser himmlischen Stadt zeichnen kann, das wirklich dem angemessen ist, wie das mal sein wird. Aber das ist ein Versuch. Die himmlische Stadt. Das ist unser neues Zuhause, der Ort, an dem wir für immer in der Gegenwart von Gott und unserem Herrn sein werden. Eine wunderbare Stadt, ein wunderschöner Ort. Und beschrieben wird diese Stadt in der Offenbarung so. Kapitel 21, 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und so weiter. Also diese Stadt ist eine wunderbare Stadt. Und wir werden da sein, wir werden essen vom Baum des Lebens, der da steht und seine Früchte bringt. In jedem Monat eine andere Frucht. Im Kapitel 22 am Anfang steht genau von dieser Stadt. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war der Baum des Lebens, der 12-mal Frucht trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihrer Stirn stehen. Kein Fluch wird mehr sein. Alles wird rein sein und sauber sein in dieser Stadt. Und das Buch des Lebens sichert den Zugang. Stellt euch vor, es würde jemand kommen, der nicht zu Gott gehört und in diese Stadt reinkommen. Jemand, der, wie die Schrift sagt, sein Leben lang flucht, nur für sich schaut, mit einem hämischen Lachen die Frucht des Baumes des Lebens nimmt und wegschmeißt. So vielleicht? Nein, das darf nicht sein, das passt nicht, das kann nicht sein. Niemand, der unrein ist, darf in diese Stadt. Ja, das ist, was das Buch des Lebens sicherstellt. Es sorgt dafür, dass nur wer rein ist, in diese Stadt kommt. Nur wer gerecht ist. Und das ist etwas Besonderes. Und das ist so die erste Feststellung für mich zum Buch des Lebens. Das Buch des Lebens, darin stehen die Namen der Gerechten, die das ewige Leben in Gottes neuer Schöpfung haben. Und glaub mir, da willst du auch dazugehören. Da wollen wir alle dazugehören und dabei sein. Es ist etwas Wunderbares, verpassen wollen wir das nicht. So, Szenenwechsel. Aus dem himmlischen Jerusalem zurück auf die Erde, aber ins erste Jahrhundert in Palästina. Eine Gruppe von etwa 70 bis 72 Menschen steht um einen einzelnen Mann. Sie freuen sich. Sie sind fröhlich. Sie reden miteinander. Sie jubeln. Es ist eine ausgelassene Feierstimmung. Und der Mann, der in der Mitte steht, genauso, freut sich auch, jubelt auch mit ihnen. Und er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Genau, rufen die anderen. Sogar die bösen Mächte können uns nichts antun. Es ist genial. Doch dann wird der Mann in der Mitte etwas ernster und sagt, es stimmt, ich habe euch Macht gegeben über böse Mächte. Ihr könnt sogar auf Schlangen stehen und Skorpione und es wird euch nichts anhaben. Und dann sagt er, aber freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ja, das sagt Jesus zu seinen Freunden, als die zurückkommen von einem Auftrag, den er ihnen gegeben hat, in Lukas 10, und das lesen wir dann jetzt auch zusammen. Er hatte 70 oder 72 seiner Freunde, seiner Jünger ausgeschickt, um Menschen zu heilen, um in der ganzen Umgebung zu verkünden, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Sie sind gegangen mit seiner Kraft. Und es hat funktioniert, was er ihnen versprochen hat. Und sie konnten zeigen, indem sie Menschen geheilt haben, die alten Prophezeiungen erfüllen sich. Das Reich Gottes ist tatsächlich auf die Erde gekommen. Und man sieht die Kraft Gottes. Man sieht, Satan wird besiegt. Das große Friedensreich Gottes bricht an und kommt auf die Erde. Und die Freunde von Jesus sind mittendrin und verkündigen das und zeigen das und kämpfen gegen das Böse, haben die Kraft bekommen von Gott und es funktioniert. Es ist wunderbar. Ich lese euch die Stelle, oder wir lesen sie zusammen, da aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Jesus macht da so ein bisschen den Partycrasher. Alle freuen sich und er sagt, ja schon, aber freut euch über etwas anderes. Zwei Punkte aus dem, was Jesus hier sagt, nehme ich für mich mit und für uns mit. Erste Feststellung, wer Nachfolger von Jesus ist und mit ihm lebt, mit ihm unterwegs ist, ihm dient, dessen Name steht im Buch des Lebens des Lammes. Du bist Bürger der himmlischen Stadt und darüber sollst du dich freuen. Darüber dürfen wir uns freuen. Und das mehr als über jedes vielleicht kurzlebige Erfolgserlebnis im Glauben. Oder über Geistesgaben, die er uns gegeben hat. Also anders gesagt, freue dich nicht über das, was du geschafft hast und kannst, sondern über das, was Gott an dir getan hat. Jesus sagt, Leute, ihr besitzt etwas viel Wertvolleres, etwas viel Größeres, etwas viel Besseres als Macht über Geister. Nämlich euer Bürgerrecht im Reich Gottes. Ihr seid Kinder Gottes und darüber freut euch. Warum sagt er ihnen das? Sie sind voll auf einem Hoch im Moment. Aber das wird nicht immer so bleiben. Wenn wir nur eine Seite zurückblättern im Lukas-Evangelium, gab es diese Situation, ihr kennt die, in denen die Jünger versucht haben, einen Menschen zu heilen und es nicht geschafft haben. Es hat nicht geklappt. Und da war die Stimmung nicht so fröhlich wie in dieser Situation, wo alles so gut funktioniert hat. Das war eine schwierige Zeit. Ja, die Dämonen, die haben auf den Namen von Jesus gehorcht, aber nicht auf ihre eigene Kraft und das, was sie versucht haben zu tun. Klar freuen sie sich in dieser Zeit, wo alles gut geht. Und Jesus freut sich mit ihnen. Wieder ein Jesus mit Humor, fast wie du heute erwähnt hast, Carsten. Er lacht mit ihnen, er freut sich mit ihnen. Aber da liegt eben eine Gefahr auch für uns. Woraus ziehst du deine Freude in deinem Dienst für Jesus? Woher kommt sie? Fühlst du dich gut, solange alles gut läuft und du auf dieser Welle mitreiten kannst? Da sagt uns Jesus, pass auf. Es ist nicht, was du tust und was du kannst, das dir diese Freude geben soll, sondern was er an dir tut und an dir getan hat. Das ist, was dich langfristig tragen wird. Ein Fundament für echte Freude in deinem ganzen Leben. Nachfolge, die ist oft eben auch hart und auch schwierig. Und wenn deine Freude nur auf dem Erfolg beruht, dann ist die Gefahr da, dass du abstürzt, wenn Schwierigkeiten kommen. Das erinnert mich an das, was Jesus erzählt, diesen Bauern, der auf dem Acker sät und es gibt Samen, der auf felsigen Boden fällt und keine Wurzeln machen kann. Und es kommen Schwierigkeiten und es kommt Verfolgung und der Glaube und die Freude wird erstickt. Um das zu verhindern, brauchen wir ein festes Fundament für unsere Freude. Und so sagt uns Jesus hier, freut euch, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Das heißt, für uns, also wenn du dich jetzt gerade gut fühlst in deinem Glauben, wenn du gerade denkst, jetzt verstehe ich, jetzt habe ich diese Festigkeit, jetzt kenne ich meine Berufung, Gott segnet meinen Weg, meine Arbeit, meine Beziehungen, dann ist es eine Botschaft für dich. Komm zurück zum wahren Fundament der Freude in Jesus, im Heil, das er uns gegeben hat. Freu dich über dein Leben, das mit ihm sicher ist, vielleicht noch verborgen ist, wie uns Paulus sagt. Es heißt aber auch, wenn du dich gerade schlecht fühlst, weil nichts zusammenpasst, weil in deinem Dienst alles stagniert, dann kannst du dich trotzdem freuen. Es gibt trotzdem einen Grund zur Freude. Dein Name ist aufgeschrieben im Buch des Lebens. Sehr persönlich. Dein Name. Wenn man sich so vorstellt, was denkt ihr, wie dick ist dieses Buch? Also mein Familienbüchlein ist so 2 Seiten oder so. Ich glaube, das Buch des Lebens muss ein bisschen dicker sein. Da stehen Namen drin. Mose. Abraham steht drin. Petrus steht drin. Thomas steht drin. Alle möglichen Leute stehen drin. Die ganze Wolke von Zeugen aus dem Hebräerbrief könnten wir aufzählen. Und noch viel, viel mehr. Alle stehen in diesem Buch. Und irgendwo steht dein Name drin. Nicht ein QR-Code oder eine Nummer, sondern dein Name steht da drin. Ganz persönlich. Gott kennt dich. Er weiß, wer du bist. Und er vergisst dich nicht. Freue dich darüber, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Ich bin überzeugt, das war auch die Art und Weise, wie Jesus mit seinen Schwierigkeiten umgegangen ist. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, er wusste, welche Freude vor ihm liegt. Und weil er diese Freude kannte, die vor ihm lag, konnte er alles ertragen, was in dieser Welt nicht gut gelaufen ist. Die Höhen und die Tiefen dieses Lebens. Aber dann fällt mir auch auf, aus dieser Stelle, dass Jesus hier seinen Jüngern nicht sagt, sorgt euch darum, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Sondern freut euch darüber, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Das wäre so meine nächste Feststellung. Mit deiner Entscheidung zur Nachfolge von Jesus hat er dich gerecht gemacht. Hat er dich würdig gemacht, im Buch des Lebens zu stehen. Du stehst auf seiner Seite, du arbeitest auf seiner Seite. mit ihm ziehst du aus, vielleicht ähnlich wie, wie diese 70 Jünger ausgezogen sind und den Menschen gezeigt haben, dass Gottes Reich da ist. Kennt ihr die Angst, nicht in diesem Buch zu stehen? Die Angst, nicht auf der Liste zu stehen mit diesem Namen? Als ich vor vielen Jahren studiert habe, da gab es in jedem Jahr eine Situation, in der ich diese Angst erlebt habe. Wir hatten immer im Herbst Prüfungen, in den ersten zwei Studienjahren, so Vordiplomprüfungen, an denen ungefähr so die Hälfte der Studenten rausgeflogen sind aus dem Studium. Und ich weiß nicht, warum sie das so gemacht haben, aber jeweils dann an einem bestimmten Tag nach den Prüfungen wurde in einem Schaukasten beim, du kennst es, Abteilungssekretariat eine Liste ausgehängt mit den Namen aller, die bestanden haben. Es waren so 200 Studenten, also eine recht lange Liste und recht klein gedruckt. Ungefähr so. Und an diesem Tag hat sich eine Riesenmenge von Studenten vor diesem Schaukasten versammelt und versucht, den Namen zu finden auf der Liste. Das war alphabetisch natürlich und trotzdem, ja, man sucht zweimal, überliest in der Hast den eigenen Namen. Bin ich wirklich drauf? Bin ich nicht drauf? Oh, das waren keine schönen Zeiten für mich. Die Ausrichtung, die Jesus uns zeigt, ist nicht die in diesem Abschnitt. Die Ausrichtung, die er uns zeigt, ist diejenige der Freude über unser Heil und nicht der Sorge. Diese 70 Jünger, die durften mitarbeiten an der Verkündigung des Reiches Gottes, wie du auch. Er ist dabei, die Erde zu verändern. Er ist dabei, den Willen des Vaters auf der Erde umzusetzen. Wir sind mit dabei, dürfen mitmachen. Wenn du Jesus nachfolgst als sein Jünger und auf ihn hörst, dann ist dein Name im Himmel aufgeschrieben. Punkt. Das hängt von deiner Entscheidung ab, ob du da dabei sein willst, von der Ausrichtung in deinem Leben, aber nicht von deiner Leistung und nicht von deinem Erfolg. Die Frage ist einfach, wo willst du stehen? Stehst du auf der Seite der Jünger, die da zusammen diesen Auftrag ausgeführt haben, oder nicht? Machst du mit dabei, seinen Willen eben umzusetzen in die Realität unseres Lebens? Das ist die Entscheidung, die vor dir liegt. Und jetzt machen wir einen weiteren Sprung in unsere Zeitreise zurück in der Geschichte. Jetzt kommt Mose, der dieses Buch auch schon gekannt hat und darüber gesprochen hat. Er hat sogar mit Gott selbst darüber gesprochen. Und zwar in dieser Episode, nachdem das Volk Gottes ein goldenes Kalb gemacht hat, ein Gott aus Holz und Metall geschaffen hat und angebetet hat, ein Stierkalb. Da trifft Mose Gott und versucht für das Volk Gnade zu bekommen. Und wir lesen da im zweiten Buch Mose, Exodus 32. Vers 32. Oder ab Vers 31. Darauf kehrte Mose zum Herrn zurück und sagte: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr aber sprach zu Mose: Wer gegen mich gesündigt hat, den lösche ich aus meinem Buch aus. Also was ich aus dieser Stelle mitnehme. Erstens, Mose weiß, dass sein Name in dem Buch steht. Keine Frage, er weiß das. Sein Name steht im Buch. Was mich dann aber unglaublich erstaunt, ist, dass Mose bereit wäre, darauf zu verzichten, in diesem Buch zu stehen und sagt, Herr, wenn das hilft, wenn du meinem Volk vergeben kannst, lösch mich aus dem Buch. Das wäre er bereit zu tun. Das ist ja nicht nachvollziehbar fast, dass er sowas tun will. Aber dann auch die Antwort von Gott. Nein, mach ich nicht. Mach ich nicht. Du stehst auf meiner Seite, du gehörst zu mir. Warum sollte ich dich aus diesem Buch löschen? Das wird er nicht tun. Diejenigen, die zu ihm gehören, auf seiner Seite stehen, die bleiben in diesem Buch, die stehen darin. Aber wenn wir das im Sinn behalten, versteht ihr auch, was es bedeutet, was Jesus getan hat? Der seine Herrlichkeit, sein Gottsein aufgegeben hat, für uns, auf die Erde gekommen ist, sein Leben geopfert hat, für uns, eigentlich fast das, was Mose hier tun wollte. Gott selbst hat dieses Opfer quasi gemacht und starb an unserer Stelle, was Mose hier für sein Volk im Sinn hatte und nicht tun konnte. Jesus hat es getan. Er gibt diese Herrlichkeit auf für uns. Er kämpft für uns. Er besiegt Satan für uns. Lukas 10. Und er kann das tun, was Mose hier nicht tun konnte. Und Jesus sagt, wieder ein Sprung, dann zurück ins Neue Testament, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen. Lukas 12, Vers 8. Und das gibt einen Zusammenhang mit dem Buch des Lebens. Ganz wieder am Ende. Wir gehen wieder in die Offenbarung zurück. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 5. Der Brief an die Gemeinde in Sardes. Und da sagt Jesus in Vers 5, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer bei ihm bleibt, wer zu ihm steht, der wird nicht aus dem Buch gelöscht. Dein Name gehört in dieses Buch. Und Jesus wird deinen Namen bekennen vor dem Vater und vor den Engeln. Das ist etwas Wunderbares, was Jesus für uns tun wird. Von daher ist es möglich, dass mein Name nicht auf der Liste stehen wird. Wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich auf seiner Seite stehe, nein, mein Name und dein Name stehen in diesem Buch. Denk an das, was Jesus eben in Lukas gesagt hat. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Die Macht von Satan gebrochen. Nichts kann dich aus seiner Hand reißen. Also wie wird nun jemand würdig, in diesem Buch zu stehen? Und das ist schon ganz wichtig für uns, das nochmal zu sagen. Nichts, was du leistest, nichts, was du erreichst, nichts, was du schlussendlich tust, bringt deinen Namen in dieses Buch und macht dich rein genug für Gottes Stadt, auf die dieses Buch aufpasst. Es ist nur das Blut von Jesus, das uns rein wäscht und diese weißen Kleider, wie hier in der Offenbarung gesagt wird, gibt, dass wir die anziehen können und unseren Namen in diesem Buch des Lebens finden können. Es ist nur, dass du das für dich in Anspruch nimmst, dich von ihm reinigen lässt. In der Taufe wird es auch gezeigt und bezeugt. Dann bist du wirklich rein und dein Name steht in diesem Buch. Wieder hier, ich habe viel in der Offenbarung gelesen, Offenbarung 5, Vers 9. Die Szene vor dem Thron des Lammes. Die Ältesten, die anbeten. Sie singen ein neues Lied, Vers 9, und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und genau den gleichen Gedanken sagt uns Petrus in seinem ersten Brief. Kapitel 1, Vers 18 und 19. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Und das ist es doch, was wir heute Morgen zusammen gefeiert haben. Wir haben zusammen das Abendmahl genommen und daran gedacht, warum wir einen Platz haben in dieser Stadt, warum unser Name in diesem Buch steht. Das Blut des Lammes reinigt uns. Wir haben eine einzige Sicherheit für unseren Eingang in diese Stadt. Sein Blut von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und deshalb können wir auf seiner Seite stehen. Und deshalb können wir, wie diese 70 Jünger, mit ihm Zeugnis dafür sein, dass sein Reich kommt, dass sein Reich schon da ist. Was für eine Freude, da mitmachen zu können. Du hilfst mit, sein Reich auf der Erde auszubreiten und Menschen auch fit zu machen für den Eingang in diese Stadt. Genauso, wie sie das gesagt und gemacht haben. Und deshalb steht dein Name im Buch des Lebens. Noch eine Stelle. Paulus erwähnt so ganz beiläufig dieses Buch. Habe ich ja gesagt, dass er auch davon spricht, also müssen wir es auch lesen. Und zwar im Philipperbrief. Kapitel 4, Vers 3. Und wirklich, da scheint das Buch des Lebens wirklich so beiläufig erwähnt zu werden. Er spricht da über zwei Geschwister, die, von denen er sich wünscht, dass sie besser miteinander auskommen, und sagt dann: Ja, ich bitte auch dich, mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Seine Mitarbeiter. Auch da kein Zweifel, er weiß, die stehen auf der Seite von Jesus. Ihr Name steht in dem Buch des Lebens. Ja, unsere Schatzsuche ist am Ziel. Und was für einen wertvollen Schatz haben wir gefunden? Dieser Schatz ist so wertvoll, dass in der letzten Stelle, die ich euch sage, der Schreiber fast nicht weiß, mit welchen großen Ausdrücken er das noch beschreiben kann. Aber er kommt auch wieder auf dieses Buch zu reden. Und zwar im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 23f. Schaut mal, welchen Schatz wir da entdeckt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter von allen, und zu den Gerechten, die schon am Ziel sind, denn ihr Geist ist bei Gott. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler eines neuen Bundes, und zu dem Reinigungsblut, das viel besser redet als das Blut Abels. Zu den Gerechten, die schon am Ziel sind. Das ist das dicke Buch mit allen Namen drin. Und wir sind zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Bleibt dabei und bleibt bei Jesus und hört auf ihn. Helft mit beim Bauen dieses Reiches und freut euch dabei. Aber freut euch nicht über den kurzfristigen Erfolg, sondern darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Amen.